Bewusstsein. Manchmal weiß man vielleicht gar nicht, ob man da dazugehören will zu dem Clan. Und manchmal weiß man auch nicht, ob man so happy damit ist, als Schaf bezeichnet zu werden. Aber so wie Wolfgang das vielleicht auch im Gebet gesagt hat, vielleicht ist es auch was ganz Gutes, das zu sehen, dass Gott uns nicht irgendwie herausfordert, dass wir, keine Ahnung, Giraffen sein müssen und unseren Hals irgendwie komplett verrenken müssen, um irgendwas zu erreichen, sondern dass er uns eine Aufgabe gibt, die wir meistern können. Ja, genau, also Christ sein und Christ werden ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, eigentlich schon sehr lange beschäftigt hat. Ich habe diese Predigt ziemlich lange vor mir hergeschoben, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, jetzt schreibe ich sie. Christ werden ist etwas, wo ich finde, da kann man sehr, sehr schnell irgendwie eine Lösung sagen, wie das funktioniert. Oder aber man kann auch sehr, sehr intensiv darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, Christ zu werden? Was bedeutet es eigentlich genau und was ist denn wirklich das Besondere daran, Christ zu sein? Ja, im Gegensatz dazu, irgendwas anderes zu sein oder ja, irgendeinem anderen Gott oder was anderem zu glauben. Ja, es gibt ja so viele Glaubensrichtungen, es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube da schon, dass da oben irgendwas ist und dass es da irgendjemand gibt. Und ich bin gläubig, ich habe das Thema für mich abgehakt oder ich bin vielleicht ja nicht so gläubig, aber ich brauche das nicht. Letzte Woche, da kam ein Brief bei uns im Briefkasten an und da habe ich den Brief angeschaut und habe gedacht, diesen Brief werde ich nicht öffnen. Der Hintergrund ist, wir haben in unserem Ort einen neuen Internetanbieter, der versucht, überall Glasfaser zu legen und er möchte natürlich, dass so viele wie möglich also das Angebot nutzen und diese Glasfaserleitung für sich legen lassen und die haben deswegen jedem ein Angebot gemacht, dass man nicht ausschlagen kann, dass doch, dass man ausschlagen kann, also wo wir irgendwann mal kurz drüber geredet haben und gesagt haben, nee, das machen wir nicht, das brauchen wir nicht, weil Internet haben wir ja schon, ja. Und dann war ich ein bisschen verärgert, als dann schon wieder ein Brief von denen kam und ich habe ihn diesmal eben gar nicht aufgemacht. Und ich habe gesagt, der kommt direkt in den Müll, weil Internet habe ich ja schon, brauche ich ja nicht. Ja? Interessanterweise hat mein Schwiegervater genau dasselbe gemacht. Da habe ich gesagt, hier ist ein Brief bei euch angekommen. Er so, ah ja, das braucht man ja nicht. Und hat den auch nicht mal angeschaut. Und leider gehen vielleicht manche auch mit dem Glauben so um, dass sie sagen, naja, also eigentlich, ich glaube ja schon was oder ich bin evangelisch, ich bin katholisch oder ich bin Muslim oder was auch immer und ihr kommt jetzt hier mit einem tollen Angebot, wo ich vielleicht ein bisschen was davon habe und vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie opfern muss dafür, habe ich schon, brauche ich nicht. Und ich glaube, dass Christsein eben was völlig anderes ist, wo wir eigentlich wirklich sagen können, wer das nicht hat, der braucht es auf jeden Fall, weil der hat es nicht. Ja, Christsein ist für unser Verständnis eben überhaupt nicht vergleichbar mit einer normalen Religion und dem will ich so ein bisschen auf die Spur gehen. Da kann man natürlich auch noch sehr viel sagen, aber ich möchte mit einem Vers heute uns durch diese Predigt leiten, Kolosser 1, Vers 13. Er, also Gott der Vater, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, beziehungsweise genau, also Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, Jesus, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass du uns ja, ganz neu erreichen möchtest, Herr. Ich danke dir, dass wir auf dieser Reise mit dir ja nie zu Ende sind hier auf dieser Welt, dass es da immer was zu entdecken gibt, dass wir dir immer wieder neu begegnen dürfen, Herr. Und schenk mir jetzt die Worte, die wir hören sollen, Herr. Amen. Ja, ich werde ein bisschen später auf diesen Vers noch eingehen. Ich möchte heute über einen Mann reden, über den ich noch nie gepredigt habe, weil es nicht so das Vorbild ist, wo wir alle sagen, genauso wollen wir werden wie dieser Typ. Und trotzdem ist mir so wichtig, das, was ja, Marilou am Anfang gesagt hat, für Gott sind die Menschen ja keine Nummer, für ihn ist jeder Einzelne wichtig. Und so wollen wir an einen Mann denken, der knapp daran vorbeigeht, Christ zu werden. Okay? Also er hätte es werden können und es wäre ziemlich spannend gewesen, wie sein Leben weitergegangen wäre, wenn er es geworden wäre. Aber an ein paar bestimmten Punkten merken wir, dass es bei ihm in eine andere Richtung geht. Und das sind Punkte, die wir für uns ja, durchdenken dürfen. Sein Name ist Herodes Antipas. Also ich nenne ihn Antipas, weil es ganz schön viele gibt, die irgendwie Herodes heißen. Deswegen Antipas ist ein Typ, der erstmal aufgewachsen ist in Rom. Weit weg von dem Ort, wo er dann später sein quasi ganzes Leben verbringt oder einen Großteil seines Lebens verbringt. Er ist in einer Familie hineingeboren, die sehr prominent war. Sein Vater war schließlich schon ein Herrscher. Er war, also der Vater war jetzt nicht der Herrscher Kaiser Roms, sondern er war einer der unteren Könige und hatte eine relativ große Provinz, über die er herrschen sollte. Und Antipas ist aufgewachsen als jemand, der erstmal wahrscheinlich mit seinem Vater nicht so viel Kontakt hatte. Zum einen, sein Vater hatte noch ein paar andere Frauen. Aus der vierten ist er entstanden, aus der vierten Frau. Und Antipas wächst außerdem auf mit einem älteren Bruder. Also es ist eigentlich völlig klar, wenn es um die Thronfolge geht, wenn es um seine Rolle im Reich geht, die wird nicht ganz so wichtig sein. Ja. Und irgendwann ist es dann so, dass sein Vater schwer krank wird und manche sagen auch, er ist irgendwann verrückt geworden. In dieser ganzen Phase, sind so mehrere Jahre, gibt es so ein bisschen Streitigkeiten darum, wer wird sein Nachfolger, und sein ältester Sohn verhält sich dann sogar ziemlich assi zu seinem Vater, und irgendwann kommt der Vater auch auf die Idee, gut, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Er richtet seinen erstgeborenen Sohn hin, er lässt ihn umbringen. Und ich glaube, seine Mutter auch und so weiter. Und ein paar Tage später verstirbt der Vater. Okay? Und Antipas ist erst 15 oder 16 Jahre alt und muss irgendwie damit zurechtkommen, was seine Situation jetzt ist. Also das eine ist, er hat es vielleicht schon mitbekommen, okay, vielleicht darf ich auch irgendwie ein Stück vom Reich haben, aber kurz vorher wurde das eben so geregelt, dass der Großteil davon nicht an ihn fällt und er eigentlich nur Herrscher einer kleinen Provinz wird. Ich weiß nicht, ob das ihn gestört hat, ob er sich gedacht hat, so hey, eigentlich ziemlich assi so, ich wär der Zweite gewesen, der zumindest mal an der Reihe ist und ich krieg nur so ein kleines Stückchen von diesem großen Reich. Also das ist wirklich ein Viertel gewesen von dem, was sein Vater vorher beherrscht hat. Aber wie auch immer, er gibt sich so mehr oder weniger damit zufrieden. Und für ihn ist sein Leben relativ in Ordnung. Sein Vater hat eigentlich dafür gesorgt, dass es nicht so eine große Konkurrenz gibt. Wie gesagt, ein paar von diesen anderen wurden hingerichtet, die den Thron wollten. Und so war das Einzige, was er brauchte, um an seiner Macht zu bleiben, irgendwie noch so ein bisschen die schriftgelehrten Pharisäer an seiner Seite, die ihn unterstützen. Dann sah es für ihn ganz gut aus. Genau, schließlich heiratet er eine Frau, die zufällig auch die Tochter eines Herrschers ist. Und man denkt eigentlich, okay, so sein Leben verläuft relativ normal, aber ihm reicht es irgendwie nicht. Und er hat einen jüngeren Bruder und er lässt sich dann, wie auch immer, auf die Frau von diesem jüngeren Bruder ein. Das ist schon ziemlich blöd und es ist letztendlich dann auch so, dass es jeder mitkriegt. Also es wird wahrscheinlich großen Klatsch gegeben haben und was hat denn der gemacht? Das fanden auch die ganzen Juden, wo er gelebt hat und geherrscht hat, überhaupt nicht cool. Und er ist dann also in der Situation, dass er sagt, also eigentlich will ich die Frau von meinem Bruder, die will ich als Frau haben. Und er hat ja eine Frau. Und dann hat er sich entschieden, okay, dann entlasse ich meine Frau, die darf weg, ich nehme die Frau von meinem Bruder. Genau. Das hat seinem Bruder nicht unbedingt besonders gefallen, aber wie gesagt, das war etwas, was was auch wirklich in der Zeit auch für ihn ja überhaupt nicht ging. Ne? Und irgendwann tritt ein Mann auf und hält große Predigten und das ganze Volk hört zu oder ganz, ganz viele Menschen jedenfalls. Und dieser Mann stellt sich irgendwann hin und sagt, das, was Herodes Antipas da gemacht hat, ist nicht richtig. Okay? Und es war ziemlich mutig, aber vielleicht auch ziemlich dumm, weil Antipas sich natürlich gedacht hat, also hier, wer auch immer hier gerade charismatisch ist und meint, meinen Ruf zu ruinieren, den schnappe ich mir. Und so hat er sich diesen Johannes den Täufer geholt und gesagt, das, was du da sagst, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und er hat ihn eingesperrt, aber wir merken, er hat sich irgendwann mit diesem Mann beschäftigt, der so mutig war und so ehrlich war und gesagt hat, das, was du hier machst, das ist vor Gott nicht richtig. Matthäus 14, Vers 7 steht es. Und hier zeigt sich eine Sache, nämlich Antipas hat in seinem Leben eigentlich ein größeres Problem. Ja? Er hat ein größeres Problem, nämlich er geht Wege, wo er irgendwie auch selber vielleicht merkt, so richtig toll und so richtig gut ist es nicht. Wie auch immer, er feiert dann irgendwann seinen Geburtstag und da lese ich uns vor, Matthäus 14, Vers 6. Als er seinen Geburtstag feierte, da tanzte die Tochter der Herodias, also seiner neuen Frau, vor ihnen. Das gefiel Herodes gut. Dann versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr alles geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet wurde, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale den Kopf des Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm am Tisch saßen, befahl er, ihm diesen Kopf zu geben und schickte ihn hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hergetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger, nahmen den Leichnam und begruben ihn und sie verkündigten es Jesus. Okay, wir haben am Anfang einen Vers gelesen und dieser erste Vers, den wir gelesen haben, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und was dieser Antipas in seinem Leben hat, ist ziemlich traurig eigentlich, nämlich die Macht der Finsternis. Und da sind viele Sachen schiefgelaufen in seinem Leben und man kann sagen, okay, das war nicht alles toll, was so in seinem Leben gelaufen ist, aber er hat gemerkt, es sind nicht nur die anderen, es ist nicht nur mein Papa, der ziemlich skrupellos war und ziemlich hässlich war zu den Menschen, sondern irgendwie war das von mir auch nicht so okay. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird der Grund gewesen sein, dass er sich mit diesem Johannes unterhalten hat und dass er den Johannes den Täufer näher an sich rangelassen hat, an sein Herz, weil er gemerkt hat, vielleicht gibt es ja doch ein größeres Problem. Und Christ zu werden beginnt damit, ein größeres Problem zu sehen. Ein größeres Problem zu sehen, als vielleicht nur, der andere hat schon wieder irgendwas falsch gemacht. Ja? Ich merke, wie leicht es mir fällt, zu sehen, was andere Menschen besser machen sollten. Ja? Wie einfach das ist, zu erkennen, was jemand anderes besser machen soll. Und Antipas wird auf seinen wunden Punkt angesprochen, aber irgendwie kommt es leider nicht dazu, dass es bei ihm alles verändert. Ja. Er wird darauf angesprochen, wo er sich letztendlich in Finsternis begeben hat, nämlich ein Punkt ist das Vergnügen auf Kosten von anderen. Ja. Es war auf Kosten von seinem Bruder und es war auf Kosten von dieser ehemaligen Frau von ihm. Das nächste, was wir aber merken, ist, dass er außerdem auch auf Stimmen achtet und Stimmen hört, die letztendlich menschenfeindlich sind, menschenunfreundlich sind und zerstörerisch sind. Und da ist diese Tochter, ich weiß nicht, ob er sie selbst gezeugt hat, jedenfalls war es schon so, dass er sie sehr, sehr gemocht hat und dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, ach, der will ich unbedingt einen Gefallen tun. Aber er hätte vielleicht ahnen können, da gibt es jetzt gerade endlich mal einen Mentor, einen Coach in meinem Leben, einen, der mir sagt, wo ich lang soll, einen, der mir richtig gute Ratschläge gibt und meine Frau, die hasst den. Vielleicht ist es keine so gute Idee, hier irgendwie zu sagen, ich mach alles, was du willst, liebe Tochter. Aber er hört hier auf Stimmen, die letztendlich zerstörerisch sind. Meine Frau hat letzte Woche erzählt von einer Freundin, die ihren Freund nicht mehr hat und jedenfalls irgendwie einen Typen begehrt. Und jetzt geht sie zur Wahrsagerin und sie geht da regelmäßig hin und sie lässt sich Karten legen. Und das Krasse ist, es haben Sachen richtig gestimmt, die genauso eingetreten sind, wie das die Wahrsagerin gesagt hat. Und ich habe gesagt, also ganz ehrlich, mich wundert das überhaupt gar nicht. Also das erleben wir vielleicht nicht so im Alltag, dass es so unbedingt so viele Menschen machen und tun. Aber es gibt hier Menschen, die haben aber nicht unbedingt, die sprechen nicht mit der Stimme Gottes. Ja? Und das, was dieser Freundin da geraten wird, das kann sie vielleicht in dem Moment toll finden, aber es ist keine gute Stimme dahinter. Und so haben wir darüber geredet, wie man damit umgeht und was man da sagt. Und ich habe gesagt, ja, also ich würde tatsächlich so genauso sagen, ich habe einen Glauben und in meinem Glauben sieht es so aus, dass da niemand Gutes dahinter steckt, wenn es um Wahrsagerei geht. In dem Fall ist es natürlich nicht die Wahrsagerei, aber es ist trotzdem jemand da, der schlechte Ratschläge gibt und der sie letztendlich schlecht berät, seine Frau. Und die ist natürlich, also die beeinflusst auch diese Tochter. Und es geht alles in eine falsche Richtung. Und anstatt, dass er das vorher merkt, merkt er das erst danach, wo er merkt, okay, jetzt habe ich was versprochen, jetzt muss ich auch hier die Person opfern, die mir vielleicht in meinem Leben geholfen hätte. Und er ist eigentlich Herrscher, Antipas, aber man merkt, wie er letztendlich beherrscht ist. Wie es da andere Mächte gibt und andere Wünsche gibt, denen er irgendwie nachfolgen muss. Ein Grund, warum er am Ende wirklich das auch macht und diesen Kopf, so eklig und so hässlich das gewesen sein muss, auch liefert, ist, was wir hier lesen, ist, er wollte irgendwie denen, die auch noch am Tisch saß, irgendwie auch noch gefallen. Ja. Und es kann uns in so eine falsche Richtung bringen, wenn wir auch hier irgendwie einfach nur gefallen wollen. Und so bemächtigt sich vielleicht manchmal jemand Böses auch an uns. Und der Kolosser-Vers, oder da sagt Paulus uns ganz klar, es gibt eine Macht der Finsternis und wenn du gerade Gott nicht dienst, naja, dann wird diese Macht der Machtbereich sein, in dem du eben bist. Es gibt den Machtbereich Gottes und es gibt eben auch den Machtbereich des Feindes. Und das ist das erste oder vielleicht auch das größte Problem, was man irgendwie in seinem Leben erkennen muss. Nur aus eigener Anstrengung kommt man da nicht raus. Es gibt Menschen, die haben das versucht, die haben es versucht, Glaube so zu produzieren, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und sie sind schwer gescheitert. Und vielleicht sah von außen alles gut aus und das sagt Jesus auch, von außen sieht bei euch alles gut aus, aber innerlich seid ihr überhaupt nicht rein. Es gibt ein so großes Problem, dass wir es selber nicht lösen können. Und die Bibel nennt es Sünde und wir denken vielleicht, okay, ja, Sünde, das hört sich irgendwie so ganz moralisch schlecht an. Aber vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, dass es so moralisch schlecht ist, sondern dass es so zerstörerisch ist für uns, für unser Umfeld und dass es sich so verselbstständigt in so eine negative Richtung. Ich glaube, dass der Antipas wirklich nicht so brutal sein wollte wie sein Vater. Aber letztendlich ist es hier geworden. Und wenn wir versuchen, das alleine zu machen, dann werden wir immer wieder vielleicht auch scheitern. Warum? Weil wir legen unglaublich hohe Maßstäbe an andere Menschen. Wir schauen auf Menschen herab, die nicht so weit sind wie wir. Und ja, also mir ist es ganz klar aufgefallen, manchmal, wenn ich mit meiner Frau streite, wie leicht es fällt, wenn ich irgendwas besser kann, es bei ihr anzukreiden. Jesus sagt zu den Pharisäern, sie binden den Menschen unerträgliche Bürden auf. Und sie geben sich selbst einen Titel und machen sich damit wichtiger. Wichtiger als sie sind, wichtiger als Gott. Und so braucht es jemand, der dich da rausholt aus diesen schlechten Kräften, aus diesem Machtbereich der Finsternis. Und der Kolosservers gibt uns die Lösung. Jesus ist es, der dich da rausholt. Jesus ist es, der dieses größere Problem in deinem Leben klären kann und regeln kann. Und so hat Herodes, zumindest mal von dem Glauben, hätte er diesen Kontakt bekommen können über Johannes und dieses größere Problem sehen können. Aber für ihn wird Jesus eine Gefahr. Er kriegt mit, dass Jesus jetzt inzwischen der Nächste ist, der charismatisch auftritt, der irgendwelche Wunder tut, der Menschen an sich reißt. Und er hat Angst um sein kleines bisschen Macht, was er besitzt, um diese Provinz, die er leitet. Und so fängt er an, Leute auszusenden, die diesen Jesus töten sollen. Und dann kommen Pharisäer auf Jesus zu und sagen, der Herodes will dich übrigens umbringen, und Jesus sagt so mehr oder weniger, also der kann ja wollen, was er will, ja, aber Macht hat er keine, ja. Also ich werde hier noch so einige Wunder tun und ich entscheide selber, ja, so wer über mich Macht hat. Und das ist so das Besondere, das ist so dieser unglaublich große Gegensatz, dass da einer ist, der vielleicht jetzt Angst haben müsste und sagen müsste, boah, wenn der Herodes da mit seinen Soldaten und so das managt, dass ich umgebracht wird, also der hat bestimmt einen guten Geheimdienst, der wird bestimmt einen guten Job machen. Eigentlich müsste ich Angst haben, und Jesus steht da völlig drüber. Jesus steht da drüber und es macht ihm überhaupt nichts aus. Und Herodes, der anscheinend über allem steht, ist total gefangen in seiner Angst, seine Rolle und seinen Platz zu verlieren. Und wenn wir dieses größere Problem loswerden wollen, dann müssen wir uns tatsächlich einfach an Jesus an dieser Stelle wenden und sagen, der über solchen Ansagen steht und sich von dieser Autorität nicht beeindrucken lässt und letztendlich über dieser Autorität steht, der ist die bessere Autorität und der ist derjenige, der uns rausholt aus diesen Zwängen, aus diesen zerstörerischen Stimmen und auch aus dieser Finsternis, wo auch immer sie in deinem Leben ist. Vielleicht siehst du nicht so viel davon, aber wir beleuchten unser Leben, glaube ich, manchmal mit so einer kleinen Taschenlampe, während Gott mit so einem riesen Baustahler, wenn er da drauf leuchtet, dann taucht schon einiges auf. Ja. Ein größeres Problem sehen ist ein Schritt, Christ zu werden, aber ich glaube, es ist auch ein Schritt, Christ zu sein, immer wieder zu sehen, gibt es etwas, wo ich völlig in die falsche Richtung laufe? Die eigenen Fehler und den eigenen Abgrund zu erkennen und einfach zu benennen, nicht um sich damit fertig zu machen, aber um wiederum diesen Retter einzuladen. So, und Herodes, er geht also weiter seinen Weg. Das heißt, wir merken, irgendwie kriegt er den Jesus nicht. Er hätte es gern geschafft. Aber dann irgendwann mal kommt Jesus tatsächlich bei ihm an. Die Pharisäer helfen ein bisschen nach und so weiter. Und dann sieht er, wie Jesus da bei ihm ankommt. Und er sieht diesen Jesus, der total fertig ist und der total platt ist und der schon heftigst geschlagen wurde, zerrissene Kleidung, armseliges Würmchen eigentlich. Und er denkt so, ja, jetzt kann ich meine Fragen stellen. Jetzt kann ich mir nochmal anhören, was der zu sagen hat. Und daran merke ich, oder deswegen glaube ich, dass der Herodes wirklich, also Herodes Antipas, wirklich schon so die ersten Schritte gegangen ist. Dass er vielleicht vom Johannes den Täufer schon wirklich so ein bisschen was mitgekriegt hat. Und jetzt meint er, okay, vielleicht hat dieser Jesus ja irgendwas zu bieten. Aber wenn er sich einmal gefragt hätte, wer war denn der Freund von Johannes der Täufer und wie war denn das eigentlich damals, was ich da gemacht habe? Dann hätte er noch eine ganz andere Frage stellen müssen, nämlich, Jesus, verzeihst du mir, dass ich deinen heftigsten, also deinen besten Freund, dass ich den so heftig umgebracht habe? Ich weiß nicht, wieso er nicht auf diese Idee kommt, aber es muss ihm doch irgendwie aufgefallen sein, dass dieser Jesus, der so sauer sein müsste, ihm nicht ins Gesicht springt. Und hier sehe ich ein unglaublich großes Wunder, was, ja, woran man sehr, sehr leicht vorbeilesen kann, aber was spätestens am Kreuz ganz deutlich wird, nämlich wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An keiner Stelle lesen wir so heftig, dass Jesus, oder so klar, dass Jesus trauert, dass er sich in die Einsamkeit bewegt hat, dass es ihn so richtig zutiefst getroffen hat, dass jemand gestorben hat, wie bei Johannes. Der muss ihm wirklich am Herzen gelegen sein. Das muss wirklich etwas gewesen sein, was in seinem Leben echt schwer war. Und obwohl er jetzt vor dem Mörder steht, kann er ihn ansehen ohne Hass. Und Herodes erfordert ein Wunder und er sieht das größte Wunder nicht, nämlich diese weltfremde Vergebung von Jesus. Mein zweiter Punkt, zu Christ zu werden, ist eine weltfremde Vergebung finden. Es ist eine Vergebung, die man nicht verstehen kann, vielleicht nicht greifen kann, aber die man dann sehen kann, wenn man sich überlegt, wie geht's eigentlich Jesus damit, mit dem, wie ich ihn behandelt habe? Wie geht's Gott damit, mit dem, ja, was ich alles mache, was ihm nicht gefällt? Und wie geht er damit um? Und ja, also ich glaube, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann wäre ich wenigstens einmal hingegangen und hätte dem so richtig ordentlich ins Gesicht geschlagen, diesem Mann. Okay, einfach nur einmal, weil er hat's wirklich verdient. Und Herodes versteht gar nicht, was für einen unglaublich großen Schritt Jesus geht, es nicht zu tun. Was für einen unglaublich schweren Schritt er da geht. Und was für eine unglaublich große Vergebung da auf ihn gewartet hätte. Und schließlich ist Herodes Antipas so ein bisschen enttäuscht. Er denkt, okay, Jesus reagiert ja gar nicht. Der sagt mir ja gar nichts. Und er sieht diesen Mann und er sieht, okay, im Moment scheint er schwächer zu sein als ich. Aber das Blatt könnte sich ja auch drehen. Wer weiß, vielleicht schafft er es ja doch irgendwie. Und wahrscheinlich hat er gehört, was Jesus vorher den Pharisäern gesagt hat. Das haben sie ihm wahrscheinlich auch direkt unter die Nase gerieben. Jesus hat gesagt, ihr werdet den Menschensohn sehen zur Rechten Gottes. Und ihr werdet ihn auf dem Thron sehen als den Richter. Und vielleicht genau dieses Bild hat vielleicht zu den Schriftgelehrten gesagt, okay, wir müssen den auf jeden Fall erledigen. Und so konnten sie dem Herodes Antipas sagen, also dieser Mann ist wirklich gefährlich für dein Reich. Er wird deinen Thron sich rauben. Er wird sich deinen Thron nehmen. Und das ist das ganz Wichtige im Glauben. Christsein beginnt da, wo Jesus sich wirklich deinen Thron nimmt. Ja? Wo Jesus deinen Thron bekommt. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber es bedeutet auf jeden Fall immer, so mein dritter Gedanke, diesen selbstgebauten Thron zu opfern. Interessanterweise hatte Herodes also den Königstitel nicht, jedenfalls am Ende, später nicht. Für eine ganz lange Zeit wollte er König, als König betitelt werden und er wurde es nicht. Und es hat ihn gefuchst, vielleicht ihn gar nicht so sehr, aber auf jeden Fall seine Frau. Und die hat sich richtig, richtig dafür eingesetzt und hat ihn richtig damit genervt, dass er endlich seinen Königstitel bekommt. Weil, hallo, er ist doch König, wenn auch von einer kleinen Provinz, aber das muss doch unbedingt sein. Er hätte in diesem Moment von seinem Thron runtersteigen können und er hätte zu Jesus gehen können und er hätte zumindest mal sagen können, okay, das ist schon krass, dass du jetzt hier nicht sauer bist auf mich. Ich kann dir nicht helfen oder was auch immer oder was willst denn du von mir? Irgendetwas zu fragen mit Respekt. Aber er sieht diese Pharisäer und er sieht, wie sie sich lächerlich machen über diesen Mann. Und er weiß, die Leute brauche ich auf meiner Seite. Und so entscheidet er sich, ich bleib hier auf dem Thron und ich lasse dem Jesus noch irgendein komisches Gewand geben und ich lache genauso mit den anderen. Und so schade, weil ich glaube, dass Gott diesen Mann geliebt hat und dass Gott sich das anders für ihn gewünscht hat. Aber er opfert seinen selbstgebauten Thron nicht. Nein, er hält daran fest. Vielleicht könnte dieser Jesus ihm ja noch gefährlich werden. Und wenn du denkst, so ich will Christ werden, dann will ich dir sagen, dieser Jesus könnte dir gefährlich werden. Und zwar könnte er dich an den Punkt führen, wo du sagst, naja, so wollte ich das gar nicht. Ich wollte unbedingt vor ein paar Jahren ein Studium beginnen im sozialen Bereich, weil ich mir gedacht habe, also mit einem Studium stehe ich deutlich besser da, als wenn ich irgendwie einen Ausbildungsabschluss habe. Und dann kam Corona, aber es kamen auch ganz, ganz viele andere Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt mein Plan und das ist vielleicht, das sieht für mich alles so schön aus. Und dann kam dieses Ausbildungsangebot und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, wenn Gott die anderen Türen nicht aufmacht, ja, dann ist es halt nur eine Ausbildung in Anführungsstrichen. Ja, das ist nicht der Thron, den man sich so wünscht. Das ist nicht das Leben, so wie man es sich vielleicht baut. In dem Moment wollte ich was anderes. Aber das, was ich in dem Moment wollte, das nennt sich auch Selbstverwirklichung. Und ich glaube, ganz oft ist es unser Problem, dass wir unseren Thron wollen, dass wir unsere Selbstverwirklichung wollen, dass wir etwas wollen, wo Gott sagt, da mache ich gar nicht mit, beziehungsweise ich will vielleicht was ganz anderes. Christ zu werden bedeutet, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, wo sein Sohn auf dem Thron sitzt. Und dieser Sohn sagt, Jesus sagt, den Tempel, den ihr habt, ich werde ihn abreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen. Und ja, er dachte dabei an sich selber. Aber ich glaube, dass dieses Bild uns wirklich was sagen kann. Dieser Tempel, der damals in Jerusalem stand, da haben alle gedacht, 82 Jahre hat es gedauert und Herodes der Große hat so viel investiert. 82 Jahre wurde an diesem Ding gebaut, dass es so ist wie jetzt. Und das ist wirklich unser Stolz. Und Jesus sagt, also er sagt ja auch an einer anderen Stelle, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, ja. Und so geht Gott vielleicht mal mit deinem Leben um, dass er sagt, das, was du dir aufgebaut hast, ist nicht mein Plan. Ist nicht mein Plan. Und in 3 Tagen durch sein Kreuz, durch dieses Ereignis, passiert etwas und es passiert etwas mit dir. Nämlich, wenn du deinen Tempel hergibst, dann sagt Jesus, dann wirst du Tempel. Du wirst Tempel des lebendigen Gottes. Du wirst selber Anbetungsort, aber es ist nicht dein Tempel, sondern es ist sein Tempel. Es ist sein Reich und sein Wille, der dann geschieht. Leider geht dieser Antipas diesen Weg nicht. Und am Ende hört er auf seine Frau und er zieht extra nach Rom, um mit Caligula zu verhandeln oder zu reden und zu sagen, also ich bin jetzt ja schon ziemlich lange in der Provinz und ich mache meinen Job ja ganz gut. Wie wäre es, dass ich jetzt dann doch endlich König genannt werde? Und dann sagt dieser Caligula zu ihm, also nicht wörtlich, aber ungefähr, naja, gegen dich liegen ganz schwere Vorwürfe vor. Es gibt so einige, die sich über dich beschwert haben. Und das, was du mit deinem Leben gemacht hast, hat vielleicht auch dazu gesorgt, dass es genauso gekommen ist. Jedenfalls mit den Beschwerden, die gegen dich vorliegen, kann ich dich überhaupt nicht mehr halten. Du wirst aus dem Königreich verbannt. Und das in irgendeine Provinz ziehen. Jedenfalls, wenn deine Frau mit will, soll sie mitgehen. Sie ging dann am Ende mit. Aber er hat sein Reich und sein Königtum und sein Reich verloren. Und ich glaube, wir alle werden das, was wir uns selber anbauen und selber schaffen, verlieren. Das, was wir für Gott machen, nicht. Ich war in einem Pflegeheim mit einem Schüler, den ich begleitet habe. Und ich habe die Menschen so gesehen und ich habe so gedacht, diese Frau, die da sitzt, vielleicht war die richtig krass Architektin, vielleicht war die andere Richterin, vielleicht war diese Frau Mathematikerin. Und du schaust die Menschen an und du siehst, ja, und jetzt sind sie einfach Menschen, so wie ich. Und ich glaube, wir sind alle einfach Menschen, aber wir können neue Menschen werden. Wir können neu werden durch Jesus. Und das, was zählt, das wird auch bleiben. Nicht das, was wir uns unbedingt erhoffen, das, was wir unbedingt haben wollen. Vielleicht sieht man von dem, was wir so geleistet haben oder was wir uns aufgebaut haben, irgendwann gar nichts mehr. Aber von dem, was Jesus macht, wenn wir Christen werden, das hat Bedeutung. Ich glaube, das Beste, was wir sein können, ist Christen, okay? Das Beste, was wir sein können, das Beste, was in unserem Christsein ist, ist, dass wir einfach Christen sind, ja? Dass wir das leben, dass wir es wirklich leben und nicht nur irgendwie uns damit labeln und sagen, ja, das so bin ich, aber eigentlich ist mir was ganz anderes wichtig. Und so will ich dich einladen, dass du über diese Punkte nachdenkst, dürft gerne die Augen mal schließen und überlegst, wo bin ich vielleicht gar nicht dabei, diesen Glauben zu leben? Wo verschließe ich meine Augen vor dem größeren Problem? Vielleicht hast du Angst vor der Kritik, weil du sagst, hey, wenn man mich kritisiert, dann bin ich ja wirklich ganz furchtbar. Aber ein größeres Problem zu sehen, das bedeutet auch, Jesus da hineinzulassen und Jesus da draufleuchten zu lassen und mit seinen Augen draufzuschauen und ein neues Bild davon zu bekommen. Ein größeres Problem zu sehen bedeutet, nicht in diesen Verstrickungen zu bleiben. Und vielleicht fallen dir Verstrickungen ein, hey, schau mal genau hin und lass dich retten. Und das Zweite ist eine weltfremde Vergebung. Es ist ein Frieden, der auf dem Jesus liegt, der so unglaublich groß ist. Und dieser Frieden ist für dich. Aber es bedeutet eben auch zu erkennen, dass du ihn brauchst. Und es bedeutet zu erkennen, was es ihm gekostet hat. Wir werden gleich Abendmahl feiern und auch da darfst du einfach deine Haltung verändern, dieser Vergebung gegenüber. Es war keine Kleinigkeit für ihn. Und vielleicht bist du an dem dritten Punkt eher hängen geblieben, dass du sagst, ja, irgendwie baue ich mir meinen eigenen Thron. Aber es ist so viel besser, wenn Jesus wirklich auf dem Thron sitzt, wenn er dein Leben umkrempelt und umgestaltet. Und wenn du ihm neu die Führung anvertraust, die Kontrolle gibst, auch wenn er nicht deine Vorstellungen alle erfüllen wird. Lass uns mal die Augen schließen und wenn du sagst, ja, ich bin an einem dieser Punkte, wo ich sage, ich will aber Jesus hier hineinlassen, ich will, dass er mich rettet und mich hineinversetzt in das Reich des Lichts und seine Herrschaft, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben, dann will ich für euch beten. Danke. Danke. Jesus, danke, dass du uns immer wieder einlädst, deine Schafe zu sein und es ist komisch manchmal, weil die anderen Menschen es komisch finden. Es ist komisch manchmal, weil es so gar nicht das ist, wie wir es selber vielleicht machen würden. Aber am Ende ist das, was du willst, gut und ich bete, dass wir das erkennen, dass das jeder Einzelne persönlich für sich erkennt, da wo er oder sie gerade am Kämpfen ist oder Schwierigkeiten hat. Herr, du siehst, dass wir dich brauchen, um überhaupt diese Vogelperspektive einzunehmen, um überhaupt zu sehen, wo es irgendwelche Zwänge und irgendwelche zerstörerischen Mächte gibt. Herr, danke, dass wir nicht blind irgendwie sein müssen in dieser Welt und einfach nur das machen, was irgendwie andere Menschen auch machen, sondern wir dürfen durch dich eine neue Reife bekommen, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir dich erkennen, als den, der uns leitet, der unser Hirte ist und der es uns ja, nicht schwerer machen will insgesamt, sondern am Ende auch durch alle Schwierigkeiten hindurch, der uns retten will, der uns Licht schenken will, seinen Frieden, Herr. Amen.